Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 68. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Heute ist mein Gesprächspartner ein weiteres Mitglied der Winzerfamilie Luckert, nämlich Philipp, der Sohn des Seniorchefs Wolfgang Luckert. Mit Philipp werde ich aber nicht nur reden, sondern im Mittelpunkt steht heute die Verkostung drei seiner Weine. Und zwar drei Weine des Jahrgangs 2019. Muscatella, Weißer Burgunder vom Berg 1 und der Silvaner Sonnenberg Gelbkalk. Alle drei Weine, da habe ich mich gerade noch mal informiert, jetzt hier im Oktober 2020, sind noch im Handel verfügbar, zum Beispiel beim Weinversand Karl Kerler. Eine gute Gelegenheit, wie ich finde, drei ungemein spannende und facettenreiche Weine allein oder besser noch im Freundeskreis zu verkosten und dabei den Kommentaren und Erläuterungen des Winzers zu lauschen. Los geht's! So, ich bin jetzt und heute Abend mit dem Philipp Luckert verabredet, weil wir drei Weine aus seinem Sortiment verkosten wollen. Aber bevor wir da in medias res gehen, lieber Philipp, sage ich erstmal Hallo.
Hallo Wolfgang, freut mich.
Ja, freut mich auch. Ich möchte dich bitten, vielleicht zunächst mal ein bisschen was zu dem Jahrgang 2019 zu sagen, weil die Weine, die wir ausgesucht haben, sind alle aus genau diesem Jahrgang. Wie war der?
Ja, genau. Also ich meine, 2019 war für uns, muss man wirklich sagen, wieder einmal ein wirklich sehr, sehr schöner Jahrgang. Geprägt natürlich irgendwo auch wieder durch die Typizität der letzten Jahrgänge, sprich eine gewisse Trockenheit im Sommer. Aber durch relativ niedrige Erträge hat es uns eigentlich, vor keine größeren Herausforderungen gestellt. Alles in allem, wie gesagt, für uns eigentlich ein Traumjahrgang, wunderschöne Trauben im Herbst, durch natürlich auch schönes spätherbstliches Wetter. Und das Einzige, was ein bisschen ein Wermutstropfen war, dass die Erträge auch in 2019 doch relativ gering waren. Mhm.
Nun war ja der 18er, wie wir uns alle erinnern, der Witterungsverlauf sehr, sehr warm, mitunter heiß und trocken. Habt ihr da quasi als Spätfolgen dieses Jahrgangs sozusagen im Jahr danach gemerkt, dass vielleicht ein bisschen Grundwasser, ein bisschen Feuchtigkeit da in der Erde gefehlt hat?
Ja gut, ich meine, bei uns hier im südlichen Main-Dreieck sind wir ja sowieso in einer der trockensten Regionen in ganz Deutschland. Von dem her spielt es bei uns schon eine gewisse Rolle, diese Trockenheit. Und hat sich einfach dann dadurch gezeigt, dass in 2019 einfach der Fruchtansatz bzw. die Beerengröße und Traubengröße dementsprechend halt relativ gering war. Also das waren mit Sicherheit einfach deutliche Auswirkungen der Trockenheit. Wirkliche Stresssymptome an den Reben im Sinne von verwelkten Blättern etc. hatte man jetzt hier bei uns in dem Bereich eigentlich eher weniger. Aber wie gesagt, dieser doch geringe Fruchtansatz war schon meiner Meinung nach auf die Trockenheit zurückzuführen.
Okay, du führst ihn auf die Trockenheit zurück. Genau. Wäre ja auch theoretisch zumindest denkbar, dass die Anlagen sich einfach auch ein kleines bisschen aufgrund der relativ hohen Erträge im Jahr zuvor erholen mussten.
Ja gut, es hat möglicherweise natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, aber wie gesagt, was in 19 einfach auch dann im Jahresverlauf wirklich festzustellen war, dass auch bei den Kollegen, bei denen die Erträge etwas höher waren als bei uns, war dann am Ende des Jahres, also als es dann auf die Lese zuging, die Auspressrate beziehungsweise einfach das, was dann an Saft von den Trauben abgelaufen ist, doch sehr gering. Also das war man die letzten Jahrgänge eigentlich nicht so gewohnt. Man hat dann mit Sicherheit bei vielen auch ein bisschen für Verwunderung gesorgt, da eigentlich es waren zwar wenige Trauben, aber es ist dann eigentlich doch noch mal weniger rausgelaufen, als man eigentlich hätte erwarten können.
Also die Natur geht manchmal eigene Wege. Ich erinnere mich an den 2018er noch. Da haben alle befürchtet, oh, bei der Trockenheit und so weiter, da geht im Laufe des späten Reifungsprozesses bestimmt ganz viel Flüssigkeit verloren und das geht zulasten der Erträge. Das Gegenteil war der Fall.
Genau. Also ich meine, 18 war natürlich in der Hinsicht wirklich ein außergewöhnlicher Jahrgang. Es ist ja immer schwierig, diese Diskussion oder dieses jedes Jahr Aufflammen von einem Jahrhundertjahrgang zu sprechen. Meines bezieht sich ja meistens wirklich nur auf die Qualität. Ich glaube, 18 war in gewisser Weise schon wahrscheinlich der einzige wirkliche Jahrhundertjahrgang, den wir wirklich die letzte Zeit hatten, weil einfach diese Güte bei gleichzeitig so einer hohen oder relativ hohen Menge, das war schon außergewöhnlich in 2018, ja.
Und wenn du jetzt mal euer Rebsortenspektrum ins Visier nimmst, siehst du da Sorten, die sozusagen 2019 besonders gut performt haben und andere vielleicht einen Tick weniger? Oder zieht sich das, was du gerade sagst, durch das gesamte Portfolio?
Also ich glaube, 2019 war bei uns eigentlich ein Jahrgang, der allen Rebsorten wirklich sehr, sehr gut gestanden hat. Also trotz dieser Trockenheit haben auch die Aromarebsorten eine wunderschöne Ausprägung, was vielleicht in 2018 ein bisschen schwächer war. Also da waren die gerade Muscatella, auch Sauvignon Blanc und auch die Rieslinge doch etwas verhaltener in der Frucht. Aber auch gerade die Aromasorten sind eigentlich in 19 wirklich sehr, sehr schön ausgeprägt. Also von dem her sehe ich eigentlich im 19er Jahrgang keine wirklichen Schwächen.
Und der hat auch sozusagen euch im Prozess der Vinifizierung nicht vor unlösbaren oder besonders schwierige Herausforderungen gestellt?
Nee, also gar nicht. In 19 war für uns ein bisschen, oder die Bestimmung des Lesezeitpunkts, das war eigentlich für uns ein bisschen viel diskutiertes Thema, muss man wirklich sagen. Ich meine, wir sind als Betrieb ja jemand, die schon eher versuchen, auf die Reife zu gehen, weil man hier in Sulzfeld einfach aufgrund der Standortfaktoren, sprich etwas kühlere Lagen und trotz einer hohen Reife einfach immer genug Frische und Säure in den Weinen haben. Und da haben wir relativ lang den Lesestart einfach hinausgezögert. Also da waren viele Kollegen, die waren schon auch hier in der Region über eine Woche vor uns dran. Und wir haben alles noch zugewartet, weil uns einfach die Reife wirklich noch nicht da war. Und konnten wir aber eben auch gut, so lang spielen, da wir ja wussten, die Erträge sind relativ gering, die Traubengesundheit war eigentlich perfekt und da war einfach auszugehen, dass die Lese natürlich auch dementsprechend fix gehen wird und es war dann auch so, dass wir in 2019, also hier im Ort, mit Abstand als letzter begonnen haben und dann aber innerhalb von 9 Tagen die gesamte Rebfläche, also jetzt mittlerweile knapp 17 Hektar geerntet haben.
Wer war denn von euch mal der Vertreter vielleicht für die etwas frühere Lese?
Ja, ich meine, wenn natürlich andere oder die meisten Kollegen natürlich schon beginnen, dann wird man natürlich auch ein bisschen nervös. Da war mit Sicherheit dann ich als Jüngster mit der wenigsten Erfahrung, der vielleicht am nervösesten war. Und gerade mein Vater, der einfach dann auch altersbedingt natürlich die meiste Erfahrung hat das Ganze dann ein bisschen gebremst und im Nachhinein muss man auch wirklich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung, so lange zuzuwarten.
Und da gibt es ja gerade auch in Franken, aber auch speziell beim Silvaner, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Erntet man einen Top-Silvaner bei 95 oder vielleicht sogar 97 Grad Öxle, immer die physiologische Reife vorausgesetzt, oder geht das auch mit 87? Ne? Also die einen sozusagen zielen mehr auf die Frische der Säure. Und ich nehme an, wenn man dann wie ihr tendenziell ein bisschen höher geht mit dem Mostgewicht, dann spielt man vielleicht in der Folge auch eher mit Maischestandzeiten und versucht dadurch sozusagen ein bisschen ein Gegengewicht zur Kraft, die über den Alkohol kommt, hinzubekommen.
Ja, genau. Also das ist dann ja bei uns das, was wir schon dann auch im Keller oder in der Weinwertung schon ausnutzen, dass wir eben diese Reife spielen können, weil man halt zum einen in den meisten Jahren über eine gewisse Maische Standzeit dann arbeiten, aber auch über unsere Art des Rebschnitts, also mit diesem Kordonschnitt, worüber ja man praktisch die Traubenstruktur schon in gewisser Weise verändern, dahingehend, dass man praktisch drei kleinere Trauben haben, kleinere Beeren und eine dickere Beerenschale, haben die Weine oder die Moste schon von Natur aus einfach mehr Gerbstoff und mehr Tannin. Und das trägt natürlich einfach bei uns hier in Sulzfeld oder speziell für unseren Betrieb einfach auch zu dieser Weinstilistik extrem bei, ja.
Okay, da schafft ihr also über diese Art im Weinberg Voraussetzungen, über die möglicherweise andere Betriebe gar nicht verfügen.
Genau.
Philipp, dann lass uns mal den Muscatella einschenken.
Ja.
Muscatella ja bekannt als Bouquet-Aroma-Rebsorte.
Ja.
Für viele im Grunde genommen ähnlich intensiv wie zum Beispiel Gewürztraminer, also von der Nase her, oder Scheurebe, gibt vielleicht noch ein paar andere. Aber wenn ich hier ins Glas rieche, muss ich sagen, ist das ein Tick verhaltener, als das möglicherweise zu erwarten wäre, wenn man auf diese Rebsorte trifft. Siehst du
Ja,
das ähnlich?
also das ist auf jeden Fall so und ist auch von uns in gewisser Weise eigentlich auch so gewollt. Also wir sind ja insgesamt also nicht so diese Vertreter von diesen sagen wir, stark fruchtbetonten Weinen, sondern uns geht es ja mehr um diese Würze, Kräutrigkeit und den Bezug einfach zur Herkunft. Und wer uns ja kennt, weiß ja, dass wir auch konsequent wirklich alle Weine im großen Holzfass ausbauen, auch alle Weine machen die malolaktische Gärung. Und dadurch verlierst du natürlich in gewisser Weise bei den Aromasorten ein bisschen dieses Primärfruchtige und ja, sehr, sehr laute in der Aromatik. Und deswegen sind ja unsere Muscatella und im Speziellen auch die Sauvignon Blancs eigentlich immer ganz, ganz leise Vertreter eigentlich
Genau.
ihrer jeweiligen Rebsorten.
Ja, finde ich auch. Leise, also unaufgeregt, unaufdringlich von der Nase. Natürlich, wenn man reinriecht, hat man schon natürlich so was Gelbfruchtiges, aber auch weiße
Genau,
Früchte, ein bisschen
genau.
Pfirsiche vielleicht. Und im Hintergrund auch durchaus würzige Noten, du hast es ja
Ja,
angedeutet.
ja, ja.
Ja, exotische Gewürze, fast Curry. Und am Gaumen, ich probiere jetzt mal einen Schluck. Also das Curry wiederholt sich jetzt eindeutig und dann ungemein saftig, ne?
Genau.
Ganz, ganz wunderschön, und diese Saftigkeit zieht sich in die Länge, bleibt. Also für mich ein wunderschöner Wein, vor allen Dingen, wenn ich jetzt so klar neben Glas habe, den ich gerne als Aperitif einfach ausschenken würde. Ja, wenn ich Gäste habe auf der Terrasse und wenn mal gerade kein Schaumwein oder kein Champagner oder ähnliches zur Hand ist, ist das eine super schöne Alternative. Aber auch zur exotischen Küche, meine ich, passt das, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe den Muscatella schon auch, wie du sagst, eigentlich schon auch in gewisser Weise als Solist oder einfach zum Apero vorneweg, aber auch schon zu dieser etwas kräftig gewürzteren Küche geht es schon auch sehr, sehr gut. Also wenn man in diese asiatische oder speziell thailändische Küche reingehen, finde ich das schon einen sehr, sehr spannenden Vertreter. Einfach weil er diese gewürzigen Noten eben auch aufgreift. Und natürlich dann auch mit dieser Frucht, mit dieser Säure auch und mit dieser Saftigkeit natürlich einfach auch mit, ja, ich sag mal, mit sehr expressiven Gerichten auch dagegen spielen kann.
Und so wie mein Eindruck ist, mit Restsüße ist da nicht viel, ne? Das ist ein sehr, sehr trockener Wein.
Genau. Also der Wein hat glaube, analytisch gesehen 1,4, 1,5 Gramm Restzucker nur. Also schon, ja, klassisch fränkisch trocken. Und das ist uns aber halt eigentlich auch wichtig, dass man die Weine trotz Spontangärung möglichst weit in diesen trockenen Bereich bekommen, weil man natürlich auch durch die malolaktische Gärung von den Säuregehalten etwas runterrutschen. Und wenn die Weine natürlich dann zu viel Restzucker besitzen, ist halt die Gefahr, dass sie etwas in die Breite gehen. Und das ist aber was man halt versuchen wollen zu vermeiden.
Also das hat von der Nase her auch im Geschmack, dass da BSA war. Du sagst es, ich hätte es jetzt nicht für möglich gehalten.
Genau. Also das ist ja natürlich einfach auch das Schöne, wenn, ich sag mal, wenn der BSA läuft, aber du es im Endeffekt
sensorisch
nicht merkst. Und dann hast du halt einfach diese positiven Effekte vom BSA, dass der Wein etwas mehr Struktur, ein bisschen mehr Schmelz bekommt. Und vielleicht diese ganz spitze Säure, was der Muscatella ja oft auch haben kann, ein bisschen abgemildert wird. Und einfach der Wein in sich etwas geschlossener wird.
Ja, es gibt ja den einen oder anderen mit BSA, der da auch an Fokus mal einbüßt. Ist hier definitiv nicht der Fall. Also der ist schlank, irgendwie ungeschminkt natürlich.
Genau.
Fein. Und Haltbarkeit? Was sagst du? Sollen wir den jung trinken? Eher jung,
ne? Muscatella ist natürlich eine Rebsorte, die man hier jung trinken kann. Ist aber, also ich hatte jetzt kürzlich eigentlich ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe bei mir daheim mal so ein bisschen aufgeräumt im Weinlager und dann ist mir noch eine Flasche 2012er Muscatella in die Hände gefallen von uns selbst jetzt und dann haben wir gedacht, probierst du mal spaßhalber und hat natürlich ein bisschen diese Frucht eingebüßt, aber an sich auch ein ganz, ganz spannender Vertreter, weil er halt noch mehr in diese gewürzige Richtung dann ging. Und war auch eine witzige Geschichte. Also ich glaube schon, dass Muscatella auch reifen kann.
Ja, ich denke das auf jeden Fall. Es ist die Frage, was man will, ne?
Genau.
Wenn einem dieses Jugendliche, dieses enorm saftige, dann, wenn man das will, dann trinkt man ihn jünger, weil er verändert sich eben und hat dann andere schöne Seiten.
Genau.
Ja. Temperatur, 8 Grad oder würdest du sagen, da kann man auch auf 9, 10 hochgehen?
Also ich bin eigentlich eher Freund davon, lieber ein bisschen kühler einschenken. Ja. Ein Glas würde dann meistens ja doch eh relativ schnell ein bisschen an Temperatur zulegen. Also von dem her lieber ein Tick kühler, vielleicht 7, 8 Grad.
Ja, gerade wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist,
genau,
meine ich auch, dann wird es sowieso im Glas relativ schnell warm. Oder wärmer.
Genau.
So, ich habe uns jetzt mal den Weißburgunder eingeschätzt. Weißburgunder, es ist ja hier es handelt sich um Lagenwein. Euer Berg, den habt ihr, glaube ich, 2007 unter eure Fittiche genommen.
Genau.
Das war damals auch der Startpunkt um diese Zeit herum, um auf biologischen Weinbau umzustellen.
Genau.
Wenn ich das recht erinnere. Erzähl mal was zu dieser Lage, weil die war ja wohl, wenn ich das auch recht erinnere, nicht flurbereinigt.
Genau, also der Berg 1 war ja früher eine der wichtigsten oder qualitativ hochwertigsten Lagen, die wir in Sulzfeld haben. Ist dann in dem 1971er Weingesetz mit ihm diesen Sulzfelder Cyriacusberg praktisch aufgelöst worden und ist dann eigentlich jahrzehntelang überhaupt nicht mehr auf den Etiketten aufgetaucht, war aber eigentlich in alten Weinkarten und Weinlisten war immer der Berg 1 neben dem Maustal und dem Sonnenberg eigentlich eine der wichtigsten Lagen. Und wir kamen dann, wie du richtig gesagt hast, 2007 hatten wir dann die Möglichkeit, diese Parzelle in dem nicht flurbereinigten Teil des Berg 1 noch zu übernehmen. Also davon ist ungefähr ein Viertel nicht flurbereinigt, drei Viertel mittlerweile flurbereinigt. Und dieser Weißburgunder steht eben noch auf alten Muschelkalkterrassen in Einzelpfahlerziehung. Und das war natürlich für uns dann eine super Möglichkeit, ja, auch mal in diesen bisschen ursprünglicheren Weinbau zurückzukehren. Das heißt, alles wieder komplett in Handarbeit. Und dadurch, dass die Lage auch ein bisschen abseits von anderen Weinbergen liegt, war es für uns dann einfach auch die Schlussfolgerung, wenn man jetzt dann wirklich die ersten Schritte Richtung biologischen Weinbau gehen wollen, dann wäre das eine Parzelle, wo wir es einfach mal gut ausprobieren können, weil du von außen einfach nicht so diesen starken Einfluss hast. Und das war dann 2007 eigentlich der Startschuss. 2008 waren dann die ersten Versuche im biologischen Weinbau. Und eigentlich ab 2009 haben wir dann schon die ganze Fläche oder die ganzen 17 oder damals 15 Hektar ökologisch bewirtschaftet.
Okay. Und das ist dort die Lage ist Muschelkalk.
Genau, also Berg 1 ist reiner Muschelkalk. Insgesamt ein sehr, sehr karger Boden. Die Lage an sich auch durch die Südostausrichtung haben wir halt einfach immer diese Morgensonne und mittags wird es dann eigentlich gar nicht so brutal heiß und du kannst dort einfach unheimlich auf der einen Seite schon kraftvolle, aber immer sehr, sehr präzise Weine keltern. Also es hat eigentlich nie eine Opulenz, sondern es ist eigentlich immer sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr fokussiert und auch der Wein jetzt für einen Weißburgunder ganz schlank und ganz rassig auch.
Ja, ich habe das in der Vorverkostung habe ich schon gemerkt, da ist also tatsächlich für einen Weißburgunder, wo ich dachte, ja, jetzt kommt da was 13, 14 Volumenprozentiges. Das war erstens nicht der Fall und auch der Gaumen auf, ich meine, er hat 13%, aber das Mundgefühl ist im Grunde genommen wirkt noch schlanker.
Genau. Und das ist eigentlich ganz typisch für die Lage, dass die Weine von dort eigentlich immer diese Finesse und diese Eleganz haben. Natürlich auch geschuldet durch nur ganz geringe Bodenauflage. Es ist auch immer ein kontinuierlicher Luftzug durch die Weinberge dort oben hindurch da. Also von dem her trägt es schon einfach dazu bei. Und es ist einfach für uns eine super schöne Ergänzung zu den Weinen, gerade aus dem Sonnenberg, was ja unsere erste Lage ist im Sortiment, die halt doch ein bisschen mehr über die Opulenz dann kommen.
Wie alt sind die Rebstöcke? Wie alt ist die Anlage?
Also die Anlage ist gepflanzt Ende der 1970er Jahre. Also
Okay.
für Weißburgunder doch schon auch sehr, sehr
Ja.
alt eigentlich.
Also das habt ihr tatsächlich vorgefunden, die
Genau,
Weißburgunder.
genau,
Okay.
genau.
Okay. Wann war hier der Erntezeitpunkt ähnlich wie bei den anderen dann, ne? Du habt ja gesagt, in 9 Tagen habt ihr
Genau,
alles geerntet.
genau. Also wir hatten am 23. September haben wir begonnen und die Weißburgunder waren dann eigentlich so, ja, Mitte der Lese, also Ende 28., 29. September haben
Und wenn wir
wir
hier
dann.
von 13 Volumenprozent reden, dann sind das etwa 90, Anfang 90 Grad Öxler, oder?
Ja, so 92,
92,
93 Grad
ja.
Öxler in etwa, ja.
Also die Nase, was riechst du da?
Ja, für mich hat es einfach natürlich schon ein bisschen das Holzfass dabei, das große Holzfass. Und dann eigentlich eher so was ganz Helles, also so weiße Blüten und dann ja, so eine ganz helle, würzige Aromatik, auch ein bisschen der Kalk, der einfach mit durchkommt.
Ja, also ein bisschen was
So ein nasser Stein
rauchig
auch,
mineralisches.
genau.
Und ja, Früchte würde ich auch sagen, weiße Früchte, aber dezente Exotik.
Genau.
Und irgendwie erinnert es mich auch an Bäcker, ne? Ich bin als
Ja.
Kind ungeheuer gerne zum Bäcker gegangen und
Ja.
wenn der am Wochenende hat, der immer Brioche-Teig da geknetet und so. Und
Genau,
irgendwie
in
bin ich ein
diese
bisschen
Richtung
auch
spielt
jetzt beim
es, ja.
Bäcker.
Ja. Also mich erinnert der Wein auch oft, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen harter Vergleich im ersten Moment ist, an so ein, ich sag mal, Bleu de Blanc Champagner ohne Kohlensäure. Weil es immer so was ganz sehr Präzises, sehr Fokussiertes hat. Diese Richtung geht es eigentlich.
Und am Gaumen so den dezente Gerbstoffeintrag ist da, ne?
Auf jeden Fall. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, für uns einfach auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil das die Weine natürlich dann auch in dieser relativ hohen Reife ein bisschen einfasst. Und finde ich auch zu so einer, auch wenn man es offiziell nicht sagen darf, diese zu so einer Bekömmlichkeit führt, ja, und zu so einem Trinkfluss, ja, dass irgendwie sofort, auch wenn wir den Wein jetzt gerade erst runtergeschluckt haben, irgendwie sofort wieder das Wasser im Mund zusammenläuft.
Ja, genau so ist es.
Und das kommt einfach meiner Meinung nach schon auch durch diese kleine Phenolik, die den Weinen halt unheimlich gut steht.
Und sie fasst auch den Alkohol ein bisschen ein. Ja?
Genau, also, genau.
Das ist 13% und 13%, es kann ja ganz verschieden daherkommen. Ne? Und,
genau.
Und hier kommen die 13% eben sehr, sehr beheimatet daher.
Genau, sehr, sehr leicht und wie gesagt, zum einen natürlich auch durch diesen Gerbstoff, dann natürlich auch durch den langsamen Ausbau im Holzfass, langes Hefelager auch. Also die Weine liegen ja bei uns ein gutes halbes Jahr auf der vollen Hefe, was natürlich auch dazu führt, dass die Weine den Alkohol sehr gut, sehr, sehr gut einbinden. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass wir halt über doch einen ziemlich großen Schatz an alten Weinbergen verfügen, niedrige Erträge nur noch fahren und das führt natürlich auch dazu, dass einfach auch diese manchmal höheren Alkoholgehalte gar nicht so hervorstechen, sondern einfach sehr, sehr gut eingebunden sind.
Weißburgunder und Franken, ich meine, das passt sehr gut. Ich habe es hier sogar vor 10 Jahren mal ein Buch geschrieben über deutsche Weine. Da hatte ich auch schon euren Weißburgunder drin. Ja. 50 deutsche Weine, die Sie kennen sollten, hieß das. Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, Weißburgunder ist eine Sorte, die neben dem Silvaner und natürlich auch den Riesling in manchen Ecken ganz gut nach Franken passt. Wie verbreitet ist sie? Weißt du das?
Also genaue Zahlen habe ich jetzt tatsächlich dazu auch nicht im Kopf. Es ist aber so, dass Weißburgunder findet man schon auf oder ist in sehr, sehr vielen Weinkarten auf den Weingütern mittlerweile in Franken. Und wie du richtig sagst, also es ist einfach eine Rebsorte, die glaube ich, sehr, sehr gut in die Region passt, auf unsere Muschelkalkböden. Zum einen hier im Main-Dreieck. Aber ich glaube auch im Main-Viereck, auch auf dem Buntsandstein, gibt es auch ganz, ganz schöne Geschichten.
Definitiv.
Natürlich auch im Keuper, wobei er da, glaube ich, nicht so stark verbreitet ist. Aber Weißburgunder auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sorte, die zu diesen finessenreichen Frankenweinen schon auch sich sehr, sehr gut einfügt.
Findest du, dass es Franken als Weinbaugebiet, dass es dem gesamten Gebiet auch für eine gewisse Identität gut täte, man würde das Rebsortenspektrum, sagen wir mal, ein bisschen fokussieren?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass man sieht es ja in sagen wir mal, den Betrieben, die momentan sehr erfolgreich einfach sind. Das sind alles Betriebe, die sich die letzten Jahre einfach in gewisser Weise positioniert haben und auch ihre Sortimente verkleinert haben. Und schon auch klar den Fokus in der Regel auf Silvaner, Burgunder und Riesling gelegt haben. Also das ist, glaube ich, für Franken schon immens wichtig, dass wir es zukünftig schaffen, diesen Fokus ein bisschen stärker Richtung Silvaner zu schieben.
Du sagst jetzt, es wäre wichtig. Bist du hoffnungsfroh, hoffnungsvoll?
Ja. Das auf jeden Fall.
Okay.
Also ich glaube, momentan sind wir in Franken, wir sind insgesamt, glaube ich, auf einem guten Weg. Auch die Akzeptanz vom Silvaner, gerade auch in der gehobenen Gastronomie, was für uns natürlich einfach immer eine schöne Möglichkeit ist, die Weine, weil wir halt Wein oft als Essensbegleiter sehen und für mich ist Wein in erster Linie ein Essensbegleiter, dass wir da einfach einen guten Multiplikator haben. Und ich glaube schon, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind, aber wir müssen einfach auch in Zukunft weiterhin Gas geben und auch wir dürfen uns auch nicht in zu vielen Trends oder vermeintlichen Trends verlieren, sondern schon auch diesen Fokus im Auge behalten.
Ja, ich sehe auch in gewisser Weise so ein bisschen eine Renaissance Frankens, also erste zarte Pflänzchen. Und das gilt auch für den Silvaner und den checken wir uns jetzt mal ein.
Genau.
Du hast es gesagt, die gehobene Gastronomie fängt an, sich für den Silvaner zu interessieren. Der hat jetzt in den letzten Jahren gerade in diesen Kreisen einen gewissen Lauf. Weiß nicht, ob das tatsächlich ist. Immer und in allen Fällen dem Silvaner tatsächlich sozusagen angelastet werden kann. Ja. Manchmal ist es auch, viele sagen mittlerweile auch, es gibt so eine ganz leichte Riesling-Müdigkeit. Ja. Aber der Silvaner ist natürlich speziell für die Gastronomie eine ungeheuer dankbare und universell einsetzbare Sorte. Ne?
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Ich meine, der Silvaner spielt halt nicht oder schlägt halt nicht diese lauten Töne an, wie es der Riesling halt einfach macht, über seine Frucht, über seine Säure. Und der Silvaner ist halt eine Sorte, die durch diese milde Säure, durch diese etwas bedecktere Aromatik einfach ein unfassbar guter und vielseitiger Essensbegleiter ist und halt den Gerichten eher so den Vorrang lässt. Und dann eigentlich hinten dran so die Rückendeckung gibt. Und das ist, glaube ich, einfach die ganz, ganz große Stärke der Rebsorte. Wie sie vielleicht wenige Rebsorten haben.
Ja. Grüne Veltliner ist ebenfalls, ist ja auch zum Teil ganz ähnlich.
Genau.
Gelbkalk steht auf dem Etikett. Das heißt, es handelt sich um eine Lage mit gelbem Kalk.
Genau, richtig. Also wir sind jetzt da im Sulzfelder Sonnenberg, ist für uns eigentlich, für uns als Betrieb eigentlich die wichtigste Lage, haben wir auch unseren meisten Besitz und ist von der Geografie oder Geologie für uns eigentlich die in Sulzfeld die am höchsten gelegene Lage, liegt über dem Ort auf einem Plateau und dort gehen wir praktisch raus aus dem klassischen oberen Muschelkalk, wie es jetzt im Maustal oder im Berg 1 noch der Fall ist, und gehen praktisch in die Trennschicht zum Keuper und das sind eben diese Gelbkalkschichten. Und das war schon zu Großvaterszeiten, gab es schon immer Sonnenberg-Silvaner, die einfach sich durch eine ganz andere Aromatik ausgedrückt haben. Und für uns, also wir produzieren ja den Wein im Speziellen seit Jahrgang 2008 wieder, einfach eine ganz andere Silvaner-Typizität, viel nussiger, viel würziger, viel dunkler auch in der Aromatik als die Silvaner vom Muschelkalk jetzt.
Du hast gesagt, die Schicht liegt unter dem, ist tief oder liegt tiefer als Muschelkalk.
Über dem Muschelkalk, unter dem Keuper.
Über dem Muschelkalk und unter dem Keuper. Okay.
Genau.
Okay. Also es ist historisch gesehen, ist es eine jüngere Schicht.
Genau.
So kann man es auch sagen, ne?
Ja.
Keuper ist dann noch ein bisschen jünger.
Noch jünger, genau.
Ja, okay. Das heißt, ihr seid da geografisch an einer Ecke, wo ihr an Keuperland, also im Grunde an den Steigerwald, andockt.
Genau. Also sieht man auch in den ganz obersten Weinbergen im Sonnenberg, da wechselt dann der Boden wirklich von diesem braunen Oberboden, was halt durch den Muschelkalk und durch den Gelbkalk im Speziellen dann geprägt ist, in so einen richtig grauen Boden, wie man es dann wirklich aus Rödelsee, Iphofen dort drüben dann kennt. Und die Weine gehen einfach in diese Richtung, indem sie einfach etwas wilder sind, auch viel würziger und eben diese klassische gelbfruchtige Aromatik vom Muschelkalk eigentlich komplett vermissen lassen. Mm-hmm. Ja.
Also hier geht es in der Nase ja wirklich sehr, sehr würzig zu und dann auf der Zunge. Ich meine, wenn ich jetzt ich habe jetzt noch das Salz von dem Probenschluck, den ich gerade genommen habe. Also gerade wenn der Wein dann gegangen ist, dann hat man das Gefühl, da ist wirklich ein paar Salzkörner, die da unterwegs sind und liegen geblieben sind. Und das ist, das würdest du auch sagen, das ist ein Ausdruck von Mineralität oder wie kann man das sagen?
Ja, gut, ich meine, Mineralität ist ja immer so
schwierig zu fassen.
Aber ich glaube, der Wein, was dann so hinten dran am Gaumen passiert, das würde ich schon ganz klar als Mineralität beschreiben, ja.
Mit Abstand der salzigste von allen, die wir jetzt verkostet haben.
Genau, genau.
Und natürlich auch ein Wein, der gleichzeitig Body hat.
Ja.
Aber genau durch dieses Gegengewicht, durch diese Struktur, die er gleichzeitig hat, durch dieses Salzige, eben nicht ins Breite geht.
Genau, genau. Und das ist uns einfach wichtig, dass alle Weine zum einen ganz klar immer durch diese Stilistik, durch diesen gleichen Ausbau immer als Luckert-Wein auch sofort erkennbar sind, aber trotz aller Kraft und Intensität und Länge, die sie haben, immer dieser Trinkfluss und diese Leichtigkeit auch zum Ausdruck kommt.
Ja, und vor allen Dingen
auch gerade in den Jahren, die halt etwas höher in der Reife sind.
Ja, viel Haptik, ne? Viel Mundgefühl.
Genau.
Und vergleichsweise zurückhaltende Aromatik.
Ja.
Also das ist jetzt schon in diesem Stadium eine gewisse Komplexität und das ist ein Wein, wo man auch durchaus sagen kann, da freuen wir uns auf die nächsten Jahre.
Auf jeden Fall.
Wohlgemerkt, dass nicht jeder Bock hat auf die reiferen Exemplare, oder?
Klar. Ich meine, es gibt ganz viele Weingenießer, auch jetzt bei uns so im täglichen Weinverkauf kommt immer wieder die Frage nach gereiften Weinen, beziehungsweise wie lang soll ich den Wein, wie lang kann ich den Wein? Und für mich ist es ja immer so eine ganz klare Antwort, wenn Sie den Wein jetzt lieben und diese Frucht einfach mögen, dann trinken Sie ihn jetzt. Und wenn Sie einfach bereit sind, auf so ein kleines Experiment, auf diese etwas reiferen Töne, mehr dieses ja, frische Gebäck, eher diese würzige Aromatik, dann gerne wirklich mal 2, 3, auch wenn man den Keller dazu hat, auch mal 10 Jahre liegen lassen. Das ist aber einfach ganz persönlicher Gusto. Und wenn man einfach diese Frische mag, dann wird man mit Sicherheit in 5 Jahren enttäuscht sein.
Mhm. Aber dann weiß man es.
Genau, genau.
Ja, dann hat man das Experiment gewagt, man hat die Neugierde befriedigt und weiß dann vielleicht, nee, für mich persönlich ist es richtiger, die Jüngeren, die Weine jünger zu verkosten, ja, jünger zu trinken. Ja, ja, fein, Philipp. Gibt es aus deiner Sicht, aus meiner Sicht sind die Dinge gesagt, gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was wir nicht gesagt haben, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ich glaube, das meiste haben wir angeschnitten beziehungsweise einigermaßen ausdiskutiert. Und ich glaube, jetzt gilt es dann einfach viel Spaß mit den Weinen zu haben.
Mhm. Meine ich auch. Und wenn die Hörer und Teilnehmer da das ein oder andere noch wissen wollen, dann bin ich sowieso dann nochmal als Feedbackgeber da und wenn dann noch ganz wichtige Fragen sind, die du klären könntest, dann wenden wir uns nochmal ganz vertrauensvoll an dich.
So machen wir das, genau, richtig.
Super. Also ich sende viele Grüße auch an deine Familie, an den Uli und den Wolfgang und seine
besten
und ihre
Dank.
Partnern, ja. Und sage Ade.
Tschüss,
danke. Vielen Dank. So, ihr Lieben, das war das Tasting mit Philipp Luckert vom Weingut Luckert im fränkischen Sulzfeld. Nächste Woche geht's weiter hier im Podcast, wie angekündigt, erneut mit einem Winzer aus Franken. In Iphofen habe ich einen jungen Wilden besucht, um herauszufinden, was ihn antreibt und auf welche Ziele er zusteuert. Die Rede ist von Andy Weigand, der seinem Ruf als junger Wilder auch mit seinen Flaschenetiketten gerecht wird. Einen seiner Weine nennt er der Held, einen anderen der Wilde. Wer mehr über mich und meine Angebote für Weinfreunde und Enthusiasten, Winzer, Händler und Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Führungskräfte aus der Wirtschaft erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick auf meine Website wolfgangstaudt.com. Also freut euch auf nächste Woche und ein spannendes Interview mit einem spannenden Jungwinzer. Bis dahin, alles Gute und lasst es euch schmecken.